Bleib in der Schule Gottes, lass dich nicht wegholen oder weglocken oder was weiß ich, dass du abdriftest durch irgendwelche Dinge. Bleibe in der Liebe Gottes, in der Gnade Gottes, in der Obhut Gottes, in der Gegenwart Gottes. Bleibe in der Schule Gottes. Halleluja, preis dem Herrn. Lob und Dank. Ich freue mich für den heutigen Tag und ich möchte dich herzlich einladen, immer wieder hierher zu kommen, Gottes Wort zu hören. Wir haben gute Botschaften hier. Mittwoch wird das Thema sein, erreiche deine Durchbrüche. Am Freitag wird das Thema sein, warum so viele in Depression verfallen. Weißt du, wir sind selber schuld für die Dunkelheit und Finsternis. Wenn du im Keller leben willst, verstehst du, und dort nur im Keller dich rumtreibst, musst dich nicht wundern, dass du umnachtet bist. Gott will, dass wir ins Licht kommen und nicht nur auf der Schattenseite des Lebens leben. Suche den Herrn, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, steht in der Bibel. Also fang an zu singen, auch wenn dir nicht zum Singen zumute ist. Ich habe eine Botschaft gegen die Depression. Du kannst was tun. Nimm deine Mundharmonika, nimm deine Geige, nimm deine Triangel, nimm deine Pauke. Und wenn du das alles nicht hast, nimm die Kochtöpfe und dann klopf mal drauf. Und du wirst sehen, die Dämonen fliehen, wenn du polterst. Verstehst du? Die Dämonen fliehen. Wir müssen nur Mut haben. Und wenn du keinen Kochtopf hast und keine Pauke hast und gar nichts hast, dann nimm die Hände und klatscht in die Hände, ihr Völker. Du wirst sehen, was für eine Allmacht du hast, was für eine Macht du hast. Weißt du, wenn du stille bist und sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, du wirst in Depression verfallen, automatisch. Selbst wenn du Mann Gottes oder Frau Gottes bist, schau den Elia, der holt zuerst mal Feuer vom Himmel runter und schlachtet 850 Baalspriester und dann vor so einem Weibstück rennt er davon. Morgen wird dein Kopf auch noch rollen, pass auf. Überwinde deine Depressionen. Und ich werde hier sagen, alle, die depressiv sind, sollen unbedingt kommen und hören oder nachhören, was auch immer ist. Am Samstag werde ich darüber sprechen, lebe nach der göttlichen Inspiration. Du musst für jedes Ding ein Bibelwort haben, ein Gotteswort haben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Du brauchst also eine Funzel, ein kleines Licht für deinen Weg, für deinen Lebenspfad. Verstehst du, sonst kommst du nicht durch, sonst gehst du in die Irre. Und du brauchst einen Kompass. Also, orientiere dich nach dem Wort Gottes, lebe nach der göttlichen Inspiration. Nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, verwandle deine Niederlagen in Sieg. Dreh alles um. Pflüge dein Neues. Steht in der Bibel. Dreh alles um, stell alles auf den Kopf. Beim lieben Gott wird sowieso alles auf den Kopf gestellt, bevor es weitergeht. Der schmeißt alles so um und deshalb, auch du hast die Freiheit und sagst, das nehme ich nicht an, das akzeptiere ich nicht, das glaube ich nicht, das will ich nicht. Nach deinem Willen wird es geschehen. Nicht nur nach Gottes Willen, nach deinem Willen. Was willst du, dass ich tun soll, fragt der Herr. Ja, dass ich sehend werde. Verstehst du? Dass das und jenes passiert. Verwandle deine Niederlagen in Siege. Verstehst du? So, wir sollen etwas lernen. Der Teufel lügt sowieso. Du sollst so tun, als ob. Benimm dich wie ein Millionär. Benimm dich wie ein Riese. Benimm dich wie ein Held. Lauf nicht weg, sondern steh und stell dich dagegen und gegen den Sturm, gegen die Anfechtung und sag, Wind, sei still, bis hierher und hier sollen sich deine Wellen legen. So hat er mal in der Bibel gebetet. Und dann überwinde deine Tiefs und noch bleib in der Schule Gottes. Lerne ein positives Leben, ein siegreiches Leben. Lerne mit Gott zu leben. Der Mensch ist ein Lernender und bleibt ein Lernender. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt. Weißt du, ich denke immer wieder, die Alten haben so viele Sprüche gehabt. Der Mensch wird alt wie eine Kuh und lernt immer mehr dazu. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Weißt du, der lernt immer mehr dazu. Und du lernst mit jedem Tag, mit jeder Schwierigkeit, mit jeder Anfechtung, mit jedem Kampf, mit jedem Trouble, lernst du irgendwas dazu. Du lernst, wie man Dinge löst. Es gibt gute Schüler und es gibt schlechte Schüler. Es gibt gute Schüler und es gibt schlechte Schüler. Es gibt gute Christen und es gibt schlechte Christen. Schüler, die nichts lernen und da gibt es Schüler, die nicht genug lernen können. Die lesen und die arbeiten und die unternehmen etwas. Schüler, die lernen und lernen und lernen. Weißt du, ich bin geprägt von Lenin. Ich musste Lenin da sechs Jahre angucken. Und da stand drunter, der Lenin in der Schule, lerne, lerne, lerne. Verstehst? Jedes Mal, wenn du so zur Tafel guckst, geschaut hast, lerne, lerne, lerne. Am Schluss hast du im Schlaf gedacht, lerne, lerne, lerne. Und du solltest als Mensch lernen. Nicht nur, weil der Lenin das gesagt hat, sondern Jesus hat gesagt, kommt her zu mir und lernet von mir. Hat der Lene noch gar nicht gelebt. Hör nicht auf zu lernen. Und wer ausgelernt hat und denkt, er hat ausgelernt, der sollte sterben. Nur Ausgelernte liegen im Grab, die nichts mehr dazu lernen können. Die sagen, ich habe alles, was soll ich noch lernen? Es gibt noch viel zu lernen, Brüder und Schwestern, auch im geistlichen Leben. Wenn du denkst, ich habe den Heiligen Geist, jetzt fängt es richtig an. Da wird es losgelegt, dass du die Gaben erwächst, dass du dich inspirieren lässt, noch mehr, Herr. Und jetzt beginnt das Abenteuer des Glaubens. Wir werden nie auslernen, auch im Reich Gottes. Und wenn du denkst, du hast entdeckt, und unsere Wissenschaftler, wenn die denken, sie haben was entdeckt, entdecken sie noch mehr. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß, und es gibt noch mehr. Deshalb schärfe deine Axt, und mit einer scharfen Axt, da wirst du schnell die Dinge erledigen, die erledigt werden sollen. Konfuzius hat gesagt, das Lernen ist wie ein Meer ohne Ufer. Lernen ist wie ein Meer ohne Ufer. Du denkst, jetzt hast du entdeckt, jetzt bist du schon so weit gekommen. So wie bei einer Zwiebel. Eine Schale weg, kommt die nächste Schale. Schale weg, die nächste Schale. Wir sind ständig auf der Entdeckungsreise. Paulus war ein Studierter und deshalb konnte er der Gemeinde Jesu unheimlich viel geben. Je mehr du hast, je mehr du aus dem Wort Gottes entdeckt hast, je mehr du mit Gott erfahren hast, je mehr du Inspiration von Gott hast, desto mehr kannst du mitteilen. Desto mehr kannst du dem Feind widerstehen. Dumme Leute können nicht dem Teufel widerstehen. Die rennen davon. Aber kluge Menschen, die wissen, wie sie ihn reinlegen können. Die wissen, welche Waffe sie anwenden sollen und welches Wort und welches Mittel. Hab das richtige Wort im richtigen Augenblick. Das ist Lerne. Lerne Bibelsprüche auswendig. Lerne gute Gebete auswendig. Und dann, wenn was kommt, dann kannst du sagen, hallo, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Aber wenn du das nicht weißt, was geschrieben steht, dann kann der Teufel mit dir machen, was er will. Er kann dich manipulieren, in die Enge treiben, kann dich zu allen möglichen Sachen zwingen und du wirst dann ein Dackel. Verstehst du? Du wirst immer gezwungen, mach das, mach das, mach das, mach das. Aber du solltest lernen zu widersprechen. Und du kannst nur widersprechen, wenn du weißt, wer du bist, was du hast, was Gott kann und was Gott ist und dergleichen. Du solltest wissen, so wie Paulus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat er nicht von heute auf morgen entdeckt, aber Stück für Stück, das ausprobiert. Und wir lernen am meisten mit Erfahrung, nicht aus den Büchern. Und nicht nur, dass wir so uns hinsetzen und jetzt lerne ich. Nein, wir werden gelehrt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Lehrer. So, bleib beim Lernen. Lerne, lerne, lerne. Das sollte ich hier an der Wand irgendwo hinschreiben, dass wir wissen. So, wenn ihr dann zur Pult nach vorne guckt, lerne. Dass das Wort Gottes zu dir kommt und dass das Wort Gottes lebendig wird. Du kannst nur weitergeben, was du selbst gelernt hast, was du selber kannst. Deshalb sind viele Christen keine Zeugen. Die erzählen, was weiß ich von der Bibel, aber die Leute wollen nichts von der Bibel wissen. Die wollen wissen, was hast du mit Gott erfahren? Was hast du mit Gott erlebt? Wo warst du? Wo das und jenes passierte? So, was weißt du? Was kennst du? Lernet von mir. Deine Erfahrungen, deine Entdeckungen, deine Erkenntnisse, die du selber gemacht hast, nicht die anderen gemacht haben, die du selbst gemacht hast, das ist, was zählt. Ich kann dir viel erzählen, das Blaue vom Himmel. Verstehst du? Aber du musst selber es entdecken. Wer nichts weiß und nichts erlebt hat, der sagt, der kriegt den Mund nicht mehr zu und sagt, ich verstehe gar nicht, aber bei mir passiert das alles nicht. Fang an, Gott zu entdecken und Gott zu erleben. In Matthäus 11, Vers 27 bis 29, Jesus sagt, kommt her zu mir und lernet von mir. Lernet von mir, nicht vom Lenin. Dann lernst du vielleicht morden und nicht von irgendwelchen Politiker und Philosophen. Du lernst von denen nichts Gescheites. Tut mir leid, aber so ist es. Fang an, von Jesus zu lernen, denn er war vollkommen. Er war das Wort Gottes, er war der Lebendige. Man lernt von Jesus, man quält sich nicht. Weißt du, von den Pharisäern, wenn du von denen anfängst zu lernen, da wirst du gequält. Mach das, mach das, mach das, mach das. Nein, wenn du vom Heiland lernst, dann nimmt er dich an die Hand und er sagt, komm, wir gehen jetzt mal hier durch. Verstehst du? Und dann gehst du durch irgendeine Sache, durch eine Schwierigkeit, durch ein Problem und du merkst, Mensch, es funktioniert. In der Apostelgeschichte wurden die Christen, die waren keine Christen, die waren zuerst Jünger. Die wurden Jünger genannt. Verstehst du, eine ganze Weile, die waren beim Heiland in der Schule, 3 Jahre und dann wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dazu mit dem Heiligen Geist. Und dann am Schluss irgendwo in Antiochien, weit weg von Jerusalem, wurden sie als Christen tituliert. Warum? Die haben sich wie Christus benommen, wie Christus geredet, wie Christus gepredigt, wie Jesus Christus gedient, wie Christus, ja, die Menschen behandelt, so haben sie die Menschen behandelt. Ganz anders wie die Pharisäer und die Zöllner und die Zeloten. Die waren zuerst mal Lernende. Und die erste Lektion, die du bei Jesus lernst, in seiner Schule, da ist nicht Theorie, sondern du lernst Gehorsam. Und zwar der inneren Stimme zu gehorchen. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Das hat Jesus selbst mit 12 Jahren lernen müssen. Das, was Gott gehört. Das, was der Wille des Vaters ist. Die Christen mussten wieder lernen, nachdem Jesus weg von ihnen war. Bleibt in Jerusalem, bleibt in der Schwierigkeit, lauft nicht vor den Problemen weg, löst die Probleme, knackt die Nüsse. So, sie blieben in Jerusalem. Eines der nächsten Themen wird sein, die Niederlagen zu verarbeiten. In Jerusalem mussten sie die Niederlagen zu verarbeiten. Alle sind weggelaufen vom Herrn Jesus. Alle haben ihn hängen lassen. Keiner ist bei ihm geblieben, außer dem Johannes. Das bin ich. Nein, der Johannes in der Bibel. Es gibt ja mehrere Johannes, verstehst du? Also, der ist dabei geblieben. Guck mal, der Johannes ist bis zum Schluss mit Jesus geblieben. Auch als man ihn in Pech tauchte, auf der Insel Patmos verbannte. Er blieb in der Schule. Und er hat große Offenbarung bekommen. Was würden wir heute sein, wenn wir die Offenbarung, die Apokalypse nicht hätten? Er blieb dabei. Und ja, wir lernen uns zu bewähren. Das ist, was wir lernen. Bleibt in der Schule Jesu, in der Schule Gottes. Du hast sein wie der Meister, lass uns von ihm lernen. Viele Menschen denken, das ist zu viel. Der Herr Jesus fordert alles und er gibt alles. Denk an den reichen Jüngling. Meister, wie komme ich in das Reich Gottes? Wie bekomme ich die Gnade Gottes? Und Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast. Wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, du lernst erstmal loszulassen. Das ist nichts und das ist nichts. Und dein Klimbim kannst behalten und verschenken, verstehst? Loslassen, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Nicht der Mission und nicht der Gemeinde und nicht im Tempel. Gib's den Armen, die können es gebrauchen. Die anderen können es nicht gebrauchen. Die verschwenden das Ding alles. So, und was war dann? Der reiche Jüngling ging traurig davon. Da war der Zachäus ganz anders. Das war ein Gauner. Mancher Gauner ist besser dran als mancher Heilige. So wie dieser reiche Jüngling, das war so ein frommer, weißt du, der lief so durch die Gegend, verstehst du, hat nichts, keiner Maus was getan, keine Mücke getötet, verstehst du, war ganz lieb. Ich habe noch nie was Übles, ich halte die Gebote von Jugend an. Aber der Zöllner hier, der Zachäus, da kommt Jesus in sein Haus und du siehst, was passiert, wenn du zum Heiland kommst. Die Hälfte gebe ich den Armen. Den Armen, die Hälfte. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich 4-mal zurück. Also, er ist großzügig geworden. Wenn du beim Heiland bist, wirst du großzügig, nicht kleinkariert. Zu dir selber vielleicht wirst du kleinkariert. Aber sonst, zu der Menschheit, zu anderen Leuten wirst du großzügig. Die Hälfte gebe ich den Armen. Also, wovon hat er nachher noch gelebt, frage ich mich. Wovon hat er noch gelebt? So, die Hälfte gebe ich den Armen. Es ist schon schockierend. Weißt du, wenn Menschen zu Jesus kommen, ungläubige Menschen, Nicht-Christen verstehen nicht, wie kann er so großzügig sein? Wie kann er da so, ja, sich verschenken und sich verausgaben? Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Wenn du mit Gott zusammenlebst, kannst du Dinge tun, wo die anderen nur den Kopf schütteln und nicht verstehen. Weil du das gelernt hast, und zwar innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Ich habe euch von dieser DNA erzählt. Weißt du, wenn der Heilige Geist dein Leben erfüllt, plötzlich hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Plötzlich funktionieren deine Zellen ganz anders. Plötzlich fängst du an zu gesunden, zu heilen. So, und die Menschen schütteln mit dem Kopf. Ja, wie kannst du? Die sind da plötzlich benebelt. Die kommen nicht mehr mit. Die verstehen die Welt nicht mehr. Du hast den Ruf der Nachfolge gehört. Jesus ruft und sagt, kommt her zu mir und lernt von mir. Da verlassen sie die Schiffe. Dann lassen sie den alten Vater hängen, dann lassen sie die Fischernetze hängen, die lassen alles hängen und liegen und die tippeln hinter Jesus her. Und wie kann man das? Ist erstaunlich, sofort auf der Stelle, kommt her zu mir, lernt von mir, das ist der Ruf, das ist der Wille Gottes, das Gute, fangt an. Plötzlich, weißt du, dazu reicht nicht nur der gute Wunsch, da ist irgendeine Kraft, die einen freisetzt. Du kannst loslassen, du kannst losmarschieren und du kannst anfangen, mit Jesus zu leben. Und dann heißt es weiter, und nehmt mein Joch auf euch und folgt mir nach. Joch, was ist das? Das ist Arbeit. Da beginnst du zu arbeiten, Dinge zu tun, die du vorher nie getan hättest, nicht mal im Geringsten, nicht mal im Traum gedacht hast, das werde ich mal tun. So was du nachher fähig bist. Joch, das hat etwas mit Dienst zu tun. Wenn du Jesus nachfolgst, fängst du an, Dinge anzustellen, da ziehst du was durch, du hast was vorgenommen, dein Wille wird motiviert, du sagst, das muss ich unbedingt durchziehen, ich bleibe dabei, ich lasse es nicht los, meinen Jesus gebe ich nicht her. Weiter sagt Jesus, lernet von mir. Was kann ich von Jesus groß lernen? Ich weiß gar nicht, wie Jesus ausgesehen hat. Verstehst du, ich müsste meinen Bart wachsen lassen vielleicht oder Lockenbier einlegen. Aber ich weiß, was Jesus wirklich war. Sanftmütig und von Herzen demütig. Und das ist, was wir lernen sollen unser Leben lang. Sanftmut und Demut. Sanftmut und Demut. Und dann heißt es, und so wirst du Ruhe finden für deine Seele. Lernet von mir, ich bin sanftmütig und demütig. Dann lernst du, sanftmütig zu sein, zart und Samthandschuhe ziehst du an, verstehst du? Und dann berührst die Leute mit Liebe, behandelst die Leute ganz anders. Als der alte Johannes, der Apostel Johannes, in der Bibel, der die Offenbarung empfing, er war sehr alt, die Legenden erzählt, es war wahrscheinlich eine Legende, der wurde mit einer Bahre in die Versammlung reingetragen, weil er nicht mehr gehen konnte mit über 90 Jahren. Verstehst du, einen Rollstuhl gab es damals nicht. Und er wurde in die Gemeinde reingetragen. Und als er vorbeiging, hat er gesagt, liebt euch, liebt euch, liebt euch. Der hat nur eine Botschaft gehabt, die Botschaft der Liebe. Habt euch lieb, liebt euch. Weißt du, ich bin sanftmütig, sagt Jesus. Der hat es gelernt, der Johannes. Der hat sogar die alte Maria angenommen als seine Mutter, obwohl es nicht seine Mutter gar nicht war. Das ist deine Mutter. Da lernst du, andere Menschen anzunehmen, die nicht einmal mit dir verwandt sind. Sind plötzlich dein Vater und deine Mutter, weil sie den Willen Gottes tun. Liebt euch, habt euch lieb, Kindlein. Das war so seine Botschaft. Lies mal den ersten Johannesbrief. Kindlein, habt euch lieb, zankt euch nicht, streitet euch nicht, fesselt euch nicht auf. Das ist die Botschaft des alten Johannes, weil der hat es vom Heiland gelernt. Deshalb ist er auch so alt geworden. Manche, die nicht von Jesus lernen, die sterben vorzeitig. Dann sagt der Herr, warum nimmt er die Erde weg und die Luft weg und die Vitamine weg? Unfruchtbare Bäume werden abgehauen. Deshalb sterben Menschen, die nichts lernen, ganz schnell. Weißt du, gottlose Menschen und auch Christen, die werden schnell abgerufen, aber die lernen und Liebe üben, die haben eine Ausstrahlung und die bleiben lang am Leben. Liebe ist etwas Positives. Evangelium ist die Botschaft der Liebe. Gott liebt die Menschen. Gott liebt die Welt. Gott liebt die Situation und sagt, das ist genau das. Nimm mich an. Hast du mich lieb, Peterchen? Verstehst du? Unser Peterle. Ja, hast du mich lieb? Und du siehst, das ist das Evangelium. Die Jünger verbringen sehr viel Zeit mit dem Meister zusammen. Da ist die Maria, die Schwester von der Martha und von Lazarus, die sitzt zu den Füßen Jesu und lernt. Sie war eine Lernende und sie hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Sie war eine Lernende. Martha war, die hat gebrutzelt und gewergelt und gemacht und so weiter. Die denkt, das ist Christenleben. Christenleben ist nicht nur wergeln und schaffen und machen. Christenleben ist Lernen. Natürlich muss man arbeiten, bete und arbeite, lerne und arbeite. Du sollst das ja umsetzen, was du gelernt hast. Learning by doing. Verstehst du, lernst und du setzt gleich um. Und das war die Maria, das gute Teil hat sie erwählt. Die Jünger Jesu gehen nicht weg vom Meister. Die gucken, wie macht er das, wie funktioniert das. Jünger bleiben Lehrlinge, bleib in der Schule Gottes, das ist meine Botschaft. Nachfolge ist, nicht nur zu Jesus zu kommen. Ich habe den Heiland angenommen, meine Sünden sind vergeben. Halleluja, vergiss es. Die sind in 5 Minuten vergeben. Aber die Nachfolge braucht 50 Jahre. Das braucht 50 Jahre. Und wer weiß, ob du das auch überhaupt schaffst in 50 Jahren. Das ist viel zu wenig. Nachfolge ist mehr als nur eine einmalige Begegnung mit dem Herrn. Oder eine Berührung. Der Herr hat mich berührt. Gänsehaut ist mir durch die Haut gefahren. Verstehst du? Das ist mehr. Weißt du, Nachfolge ist mehr. Denk an Elia, der holt Feuer vom Himmel. Und jetzt beginnt die Nachfolge, jetzt beginnt das Leben, die Wirklichkeit. Nachfolge ist mehr als nur eine einmalige Erfahrung mit Jesus. Er hat meinen Rückenschmerzen und mein Rückenleid geheilt, hat meinen Fuß verlängert. Und was weiß ich, was er getan hat, verstehst du? Das ist viel mehr. Was nützt es, wenn deine Dinge, körperliche Dinge perfekt sind und du lebst nicht im Leben Gottes und wandelst nicht auf der rechten Straße? Weißt du, Nachfolge ist mehr als nur ein einziges Erlebnis mit dem Herrn. Weißt du, das war so überwältigend. Wir lagen alle auf unser Angesicht. Wir lagen alle auf dem Boden. Das ist mehr als nur einmal auf dem Boden zu liegen. Mit dem Herrn zu wandeln, ihr Lieben. Es ist mehr als nur irgendetwas Spontanes, mal einmal vom Blitz getroffen zu werden. Es ist nicht nur eine Heilung, sondern das Heilwerden. Das ist nämlich die Lösung, was du in der Nachfolge erlebst. Diese komplette Wiederherstellung der Seele, am Geist und natürlich auch am Körper. Der Körper wird es automatisch geheilt, wenn die Seele geheilt wird. Glaub mir das. Wenn hier drin in Ordnung die Sache kommt, dann kommt es auch mit deinen äußeren Dingen in Ordnung. Nachfolge ist ein Dauerzustand. Ein Jünger Jesu zu sein heißt, dauernd Student zu sein. Da hörst du nicht mehr auf zu lernen. Und wenn du denkst, das habe ich schon gelernt, das habe ich verstanden, dann sagt der Herr, jetzt kommt die nächste Etappe, nächste Klasse. So, das ist ein Dauerzustand, dass du Jesus studierst, Jesus beobachtest, guckst genau, was macht er, von ihm lernst, ständig immer ein Auge auf Jesus zu haben und ihn und den Meister nie aus den Augen zu lassen. Lernet von mir, bleib in der Schule Jesu, egal wo du bist, egal wo du bist und die Schule Jesu ist nicht die Gemeinde, nicht die Bibelschule, nicht die Universität und Theologiestudium und auch Bibelstudium und alles mögliche, Hauskreis. Die Schule Jesu, die Schule Gottes ist zu Hause, daheim am Herd, daheim im Schlafzimmer, daheim, wo du bist. Deshalb hat der Heiland alle Leute, die er geheilt hat, und gesagt, geh nach Hause. Geh nach Hause. Und die nicht nach Hause gegangen sind, die haben nur Probleme bereitet und Probleme gehabt. Lies das Evangelium. Der Markus, das Markus-Evangelium und so weiter, da wirst du Dinge feststellen, Leute, die nicht gehorcht haben, die nicht nach Hause gegangen sind zu ihren Lieben und gezeigt hat, guck mal, was der Herr getan hat. Denn zu Hause Zeuge zu sein, das ist das Schwerste und das Höchste der Gefühle. Weißt du, ein Prophet gilt nicht in seinem eigenen Haus. Aber gerade da beweist du, ich bin Christ. Verstehst? Ich bin Christ. Lernet von mir. Was heißt das? Kopiert mich, sagt Jesus. Begreift mich. Versteht mich. Habt ein Aha-Erlebnis. Aha, das ist Jesus. Und ich sage dir, die meisten Leute haben keine Ahnung, wer Jesus wirklich ist. Die haben keine Ahnung. Weil sie sich einen falschen Jesus vorstellen. Weil sie so viele falsche Christusse schon gesehen haben. Und denken, das wird er sein und das wird er sein. Dort ist er und nein, vergiss es. Es ist nicht leicht, den Willen Jesu zu verstehen, durch die ganzen Attrappen, was wir heute haben. Das ist alles nur so Vorspielungen, was wir heute erleben von Jesus, was die Leute erzählen, das ist Jesus. Nein, Jesus geht durch die Hölle. Jesus geht ans Kreuz. Jesus geht durch die Nazarener mitten, durch sie hindurch. Jesus geht zu den Kranken, zu den Armen, zu den Ausgestoßenen. Jesus wirst du nicht im Tempel finden, höchstens mit der Peitsche, wie er um sich schlägt. Und die Wächter Tische umschmeißt. Jesus ist da, wo Menschen leiden. Und wenn du Gott finden willst, wenn du Jesus begegnen willst, guck dir rum, wo leiden die Menschen heute? Wo sitzen sie? An der Spree, an der Panke, an der Havel. Verstehst du? Und wo siechen sie dahin? Um Jesus zu begreifen, was er will und was er wirklich wollte. Weißt du, da musst du die Philosophie Jesu zu studieren. Ich bin gekommen, die Werke Satans zu zerstören. Und ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Das war Jesus. Das war sein Lebensstil. Er sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Nicht beim Josef, nein, meines himmlischen Vaters. Komm zu mir. Das heißt, betritt meinen Weg. Wir haben gestern über den vollkommenen Weg Gottes gesprochen. Der Weg Gottes ist vollkommen. Da gibt es nichts Besseres als den Weg Jesu. Diesen vollkommenen Weg. So, geht in meine Spur. Haltet mit mir Schritt, geht mit mir im Gleichschritt. Weißt du, teilt mit mir die Höhen. Das ist wunderbar. Halleluja. auf dem Berg der Verklärung, aber teilt mit mir auch die Tiefen des Lebens. Und das ist nicht einfach, die Tiefen des Lebens zu teilen, wo Jesus hindurchging. Jesus fordert mehr von uns. Kommt nur zu mir. Nein, er sagt, und bleibt bei mir. Er sagt, kommt nicht in meine Kirche. Oder macht dies und jenes. Nein, seid bei mir, lebt mit mir zusammen, arbeitet mit mir zusammen. Da, wo ich bin, da soll mein Diener sein. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge. Jesus sucht keine Fans und keine Mitläufer. Er sucht Menschen, die ihm nachfolgen. Er sucht Menschen, die noch nicht vollendet sind. Weißt du, mit Perfektionisten kann Jesus nichts anfangen. Ich habe schon alles gelernt, ich weiß schon alles, ich habe den Heiligen Geist, kann in Zungen reden, habe ein paar Prophetien schon mal gehabt, eine Vision mal gesehen. Nein, Jesus sucht Menschen, die gar nichts können, die schwach sind, die gebrechlich sind, die am Ende sind, die noch nicht fertig sind. Und die lernt er und die trainiert er. Und denen bringt er was bei. Er sucht lernwillige und lernfähige Menschen. Nicht alle Leute sind lernfähig und lernwillig. Du musst die Leute angucken. Will der was lernen? Lernt? Kann er noch was aufnehmen? Hat er noch Platz für den lieben Gott? Und die meisten haben keinen Platz mehr für den lieben Gott. Die sind so voll beladen mit ihren Gedanken. Jesus sucht keine Perfektionisten, keine Besserwisser und keine Alleskönner. Das kann ich machen. Nein! Der Herr Jesus sucht Waschlappen. Ja, Entschuldigung. Aber die sucht er, die er irgendwo einsetzen und gebrauchen kann. Er sucht Menschen, die bereit sind, was anzunehmen. Und es ist so schwer für den deutschen Menschen, ist schwer anzunehmen, sich sagen zu lassen, sich korrigieren zu lassen. Soll ich es versuchen mal, verstehst du? Dann läufst du davon, und dann habe ich dich gesehen. Jesus sucht Menschen, die bereit sind, was abzugeben. Er sucht Menschen, die bereit sind, was anzunehmen, was der Herr sagt, zu Herzen zu nehmen. Und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Wenn dir jemand was sagt, dann sagst du zuerst nein, nein, nein. Und da braucht der Heilige Geist ein paar Stunden und ein paar Wochen und ein paar Monate, bis du endlich mal kapierst, ja, das ist so, mein Bruder, Schwester. Jesus sucht Menschen, die bereit sind, was sich sagen lassen, die Korrektur annehmen können. Und weißt du, das ist nicht ermutigend, Korrektur anzunehmen. Da kriegst du ein Heft zurück, rot markiert, angestrichen, da strichle, da strichle, da strichle. Da werden die ganzen Fehler aufgezählt. Und dann denkst du, Mensch, das war wie beim Roten Kreuz. Da ist alles nur angestrichen, angemalt, grün und blau. Also habe ich erlebt in meinen Heften manchmal. Glücklicherweise, die Kinder haben meine Hefte nicht gesehen. Weißt du, und die wollen auch ihre Hefte nicht sehen. Aber das ist Korrektur. Und der Herr korrigiert uns. Immer wieder. Denn nur über Korrektur kommen wir auf den vernünftigen Weg. Wie heißt es? Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Und sieh, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn nicht, stell mich auf dem richtigen Weg. Erforsche mich. Bet dieses Gebet nicht, wenn du nicht bereit bist, Korrektur anzunehmen. Wenn der liebe Gott anfängt, dich zu erforschen, dann nimmt er dich auseinander. Deine Nerven nimmt er auseinander, deine Gefühle nimmt er auseinander, dein Willen, dein Verstand. Und dann legt er bloß, was ist mit dir los bloß? Verstehst du, da stimmt nichts und da stimmt was nicht. Erforsche mich, Gott. Weißt du, mit den Röntgenaugen Gottes, wenn er dich durchleuchtet. Und da ist ein Fleck und da ist ein Fleck und da ist ein Fleck. So, er sucht Menschen, die bereit sind, sich zu vollenden, die sagen, ich weiß nichts, ich bin doof, lieber Gott, hilf mir. Dann kannst du was lernen. Dann kannst du lernen, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht vollendet. Du liebst Mission. Pass auf, halte dich fest, was ich dir sage, was Gott mir gezeigt hat. So viele Menschen, sie möchten gerne für den Heiland auf die Straße gehen, gerne missionieren, gerne arbeiten für den lieben Gott. Gerne irgendwas Besonderes für den lieben Gott tun. Du willst gerne ein Missionar werden. Hör zu, pass auf, halt dich fest, schnall dich an. Das wird vielleicht dich umhauen, was ich sage. Du willst in Mission gehen. Aber bist du bereit, in eine Hütte zu wohnen, wo Kakerlaken sind und Krokodile nicht, aber alle möglichen Viecher? Da war ein junger Bruder bei uns in Heilbronn, der geht nach Brasilien in Mission. Dann sagt er, kannst du dir vorstellen, bei uns in unserer Hütte, wo wir wohnten, der wollte in den Dschungel, der wollte in die Mission gehen. Da plötzlich hebt seine Augen auf und über ihn hängt eine giftige Schlange. Und unten das Haus ist zwar auf Pfähle gebaut und unten sind auch Schlangen und zischt. Willst du in die Mission gehen? Versuch mal im Slum zu leben. Bist du bereit, im Slum zu leben? Aus einer Büchse trinken sie alle. Verstehst du? Bist du bereit, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Klimaanlage, ohne Müllabfuhr zu leben? Ich will in die Mission gehen. Verstehst du? Red nicht so heilig. Du liebst Mission, aber bist du bereit, in ein Krisengebiet wie jetzt Syrien zu gehen und dort zu missionieren? Bist du bereit, zu den Eingeborenen zu gehen und das zu essen, was die Eingeborenen essen? Ich habe euch erzählt, ich habe drüben in der Gemeinde Mongolei, Leute aus der Mongolei gehabt und die haben mich eingeladen mal zu einer Party. Das war ganz was Großes, ihr Neujahrsfest und so. Aber es waren Christen, die haben den Heiland lieb gehabt. Und dann sagten sie, weißt du, Bruder Matthäus, wir haben eine Delikatesse. Hab ich gesagt, was ist das? Gebratene Ratten. Da steht es, geschmorte Ratten. Gute Nacht. Da steht so, bist du bereit, in die Mission zu gehen? Ja. Bist du bereit, ein Missionar zu werden? Bist du bereit, weißt du, da zu gehen, wo die ganze Technik, der nächste Arzt ist 500 Kilometer weg, nicht erreichbar, da lernst du zu beten und zu glauben. Richtige Missionare haben ihr Leben geopfert. Richtige Missionare. Willst du Gott dienen? Verstehst du? Das ist, in die Schule zu gehen. In der Schule Gottes zu gehen. Sie haben ihre Gesundheit ruiniert. Denk an Hudson Taylor, David Livingstone. Verstehst du? Sie haben alles aufgegeben. Alles, ihre Lieben verloren, die Kinder verloren, die Frau verloren. Und dergleichen. Weißt du, die Welt war damals noch viel schlimmer. Verstehst du, Krankheiten, die waren noch gar nicht erforscht, aber die sind trotzdem in diese Moskitos-Gegenden gegangen und missioniert und gearbeitet. Liebst du Jesus wirklich? Um Jesus nachzufolgen, musst du zuerst mal Jesus lieben und sagen, Herr, wo du bist, da will ich auch sein. Mir ist es egal, mit dir werde ich überall überleben. Bist du bereit, in die Mission zu gehen? Denk darüber nach. Jesus predigte zu Tausenden, aber nur 12 Jünger folgten ihm absolut. Nur 12. Und selbst die, bei denen kriselt es noch zum Schluss. Wollt ihr auch weggehen? Fragt der Herr, wollt ihr auch weggehen? Weißt du, viele haben eine wunderbare Erfahrung mit dem Herrn gemacht. Ihr habt sein Brot gegessen, waren gesegnet. Oh, der Heiland, wenn das unser König wäre, unser Brotkönig und Fischkönig. Aber 12 sind kaum übrig geblieben. Und der eine erhängt sich noch dabei vor diesen 12. So, Jesu Ruf ist, lernet von mir. Nehmt meinen Charakter an, nehmt meine Art an, nehmt mein Wesen an. Sind wir bereit, noch einmal in die Schule zu gehen? Also für den deutschen Menschen, Entschuldigung, aber der Deutsche lernt nicht. In Amerika, da geht noch eine 80-Jährige und macht ihr Abitur. Aber in Deutschland, da steht, dass du deine Schulheft unterm Arm nimmst und zur Schule gehst und sagst, ich gehe jetzt noch lernen. Mit 40, mit 50, mit 60. Bist du bereit, nochmals die Schulbank zu drücken? Bei Jesus, bist du bereit zu lernen? Für viele schon zu schwer, Notizen bei der Predigt zu machen oder in der Bibelarbeit sich Notizen zu machen, das ist schon Überforderung. Sind wir bereit, noch einmal etwas Neues anzufangen? Das ist Nachfolge. Alles hinzuschmeißen und sagen, Schluss damit mit meinem ganzen bisherigen Leben. Weißt du, ich bewundere den Apostel Paulus, ein Studierter, lauter Diplomas, der schmeißt er alles über Bord und sagt, ich fange jetzt mit Jesus neu an, mit Null. Bist du bereit, mit Null noch einmal anzufangen, dein Leben neu zu ordnen? Bist du bereit, eine neue Schöpfung zu werden, ganz neu? Neu das 1x1 lernen, neu das Alphabet lernen, neu. Sind wir bereit, wieder umzudenken? Sind wir bereit, uns zu verändern, und zwar radikal? Jesus sagt, lernt von mir. Er sagt nicht, lernt meine Theologie, lernt meine Bibelsprüche, lernt nicht meine Predigten, lernet von mir. Das ist so wichtig. Lernet von mir, von einer Person. Um von einer Person zu lernen, da musst du Tag und Nacht mit dieser Person zusammen sein. Und die Jünger waren Tag und Nacht mit Jesus zusammen. Viele kennen Jesus nur vom Tag, so am Sonntag, am Sabbat. Nein, du solltest Jesus auch nachts mal kennenlernen, in der Dunkelheit, in der Finsternis. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme, auch wenn sie mich nicht sehen. Und das ist von Jesus gelernt zu haben, diese Stimme sich so eingeprägt zu haben, dass man sogar im Schlaf diese Stimme sieht und hört. Meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir, auch wenn sie mich nicht sehen und von mir nichts haben. Sie kennen meine Stimme. Du kannst viel über Jesus hören und lesen und reden und so weiter, aber kennst du seine Stimme? Kennst du seine Stimme? Es ist einfach. Ja, bitte entschuldigt mich, aber ich muss jetzt diese Sache sagen, weißt du, weil wir so viele Fernsehchristen unter uns haben, die den Evangelisten und den Evangelisten begeistert im Fernsehen angucken. Weißt du, es ist einfach, einen Fernsehgottesdienst mitzuerleben. Das ist etwas wie faule Christen, Entschuldigung. Nichts. Für kranke Christen ist es gut. Die krank sind, die zu Hause, die nicht in eine Versammlung gehen können, das ist in Ordnung. Aber für faule Christen, weißt du, da guckst du es an. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du auf den Knopf drücken und ausschalten. Verstehst? Ach, was der da quatscht. Abschalten, den Nächsten. In Amerika, das war faszinierend für mich. Da konntest, ich glaube, 60 verschiedene Fernsehprogramme, wo der Evangelist predigt und der Evangelist predigt. Und du kannst den Besten raussuchen, der dir am besten gefällt. Ja. Weißt du, hier wirst du nur den Evangelisten, den Pastor nur von einer Seite sehen. Das Negative wird ausgeblendet und ausgeschnitten. Da siehst du nur die Masse, da siehst du die Leute, wie sie alle jubeln und jauchzen. Nur in aller Liebe. Fernsehgottesdienste sind etwas fürs Fleisch und für fleischliche und faule Christen. Entschuldigung, aber ich sage das nur, ich bin Gott dankbar, dass es sowas gibt. Aber ich finde es, vom Evangeliumsrundfunk habe ich mal einen Bibelkanal eingestellt und auf dem Bibelkanal, da sagt der Prediger morgens, als er gepredigt hat, Leute, es ist gut, dass ihr Fernsehgottesdienst habt, aber bitte, nichts geht über einen vernünftigen Gottesdienst. Geht in die Gemeinde um die Ecke, wenn ihr keine Gemeinde habt. Verstehst? Geht in die Gemeinde um die Ecke. Durch einen Fernsehgottesdienst wirst du geistlich nicht reif. Da wirst du nur aufgepäppelt. Verstehst du? Und dann gehst du gleich hoch. Hier musst du keine Spannungen ertragen. Verstehst du? Das ist wunderbar. Hier wirst du nicht verletzt. Keiner rempelt dich an. Keiner guckt dich schief an. Keiner lässt dich links liegen. Da passiert nichts Negatives. Das ist alles wunderbar. Ein wunderbarer Christ kannst du sein. Hier beleidigt dich niemand. Hier kränkt dich niemand. Vor dem Fernseher musst du dich nicht verändern. Da kannst du der Alte bleiben, wer du bist. Da bleibst du anonym. Da sieht der Evangelist dich nicht durch die Kamera, wo du da drin steckst und was du machst. Wie du dich benimmst, wie du lebst. Hier kannst du dich verstecken. Das ist alles unpersönlich. In aller Liebe. Alles unpersönlich. Da ergötzt dich. Oh, das hat gut getan. Halleluja. Da kriegst du einen Orgasmus womöglich noch fast. Verstehst? In aller Liebe. Da bist du so berührt, so angetan. Ach, ich bin so begeistert. Nächstes Mal ist jemand anders, von dem bist du begeistert. Das Fleisch wird befriedigt, aber nicht der Geist. Das Fleisch. Als Fernsehchrist bleibst du verletzlich weiter, bleibst du empfindlich, bleibst du krank. Auch wenn er dir sagt, und jetzt lege ich die Hände auf die Kamera, bitte leg auch deine Hand auf die Kamera und du wirst von Gott berührt. Kennt das Ganze. Verstehst du? Aber nichts geht über eine persönliche Berührung. Nichts geht über eine persönliche Berührung. Am Fernseher kannst du zwar von Gott angesprochen werden und das Fernsehen ist für Evangelisation. Ich denke, das ist ganz wichtig für die Menschen draußen, die Christus nicht kennen. Für die ist es wunderbar. Aber für dich, wo du schon Jesus kennst, der Segen kommt persönlich rüber. Höchstpersönlich. Es ist ein weißt du, das Christentum, die Nachfolge, ist etwas ein ganz Persönliches. Komm, folge mir nach. Und Jesus hat jeden Einzelnen herausgerufen von den Aposteln. Der Geist kommt nicht zu dir über den Fernseher. Weißt du, der Geist kommt nicht. Die Jünger waren mit Jesus. Die lebten mit Jesus zusammen. Der Hohe Rat, als die dann Petrus und Johannes mal verhörten, die haben gesagt, wir können gegen diese Leute nichts sagen. Wir können nur eines sagen, die sind mit Jesus gewesen. Und man merkt, ob du mit Jesus gewesen bist oder nicht. Ob du mit Jesus gelitten hast oder nicht. Ob du für Jesus gelitten hast oder nicht. Ob du für Jesus gelebt hast oder nicht. Das merken die Leute. Weißt du, es ist was anderes. Ich kenne Frau Merkel. Aber die wenigsten von euch sind der Frau Merkel begegnet. Die kennen alle vom Fernsehen, verstehst du, die Frau? Da kennen sie jeden Gesichtszug von ihr schon. Aber kennst du Frau Merkel? Genauso kennst du Jesus. Nur vom Fernseher. Diese Leute haben nicht nur die Lehre Jesu gekannt, diese Jünger Jesu haben Jesus gekannt. Ihn persönlich. Und das, was Jesus uns lehren will, kannst du nur persönlich lernen. Kannst nicht lernen am Fernsehen, kannst auch nicht lernen in der Schule. Das musst du persönlich mit ihm durchnehmen. Und er sagt, Kind, jetzt kommst mit, jetzt lernen wir diese Lektion. Was du von Gott und Jesus erfahren sollst, das kannst du nur persönlich im Umgang mit Jesus und dem Heiligen Geist lernen. Nur im persönlichen Umgang, in der Kommunikation. Ja, Herr, aber das verstehe ich nicht. Wie soll das gehen? Wie soll das passieren? Verstehst du, als der Heilige Geist über die Maria kam, dann sagt sie, ich weiß von keinem Mann. Wie soll das passieren? Verstehst? Und dann lernst du, wie das aneinander passiert. Alle Gotteserfahrungen sind immer persönliche Erfahrungen. Lernet von mir, bleibt in der Schule. Heutzutage ist modern die Koch-Fernsehsendungen. Weißt du, da gucken die Leute, wie man kocht. Weißt du, da geht einem fast der Saft im Mund zusammen. So leckere Gerichte kochen diese Köche, verstehst du? Und die machen um Wetteifer, wer besser kocht, und da wird es getestet. Weißt du, es ist in, Kochkurse im Fernsehen zu sehen. Nichts dagegen. Weißt du, und dann schreiben sie manche die Rezepte, aber nichts geht über diese persönliche Erfahrung, dass du nachher am Herd bist und rührst und merkst, was dabei rauskommt. Selber machen. Selbst Erfahrung machen. Kochen lernst du durch Kochen. Beten lernst du durch Beten. Glauben lernst du durch Glauben, wenn Schwierigkeiten da sind. Durch Kochen, durchs Probieren. Und ich sag dir eins, probieren geht über Studieren. Verbrenn dir mal deine Finger auf der Platte, dann wirst du die Platte nie mehr berühren. Erfahrung. Und für Erfahrung gibt es keinen Ersatz, Brüder und Schwestern. Diese persönliche Erfahrung. Jesus hat den Leuten nicht nur was vorgemacht, der hat sie mitgenommen und sagt, da gehen wir mal durch jetzt. Der hat den Jüngern gesagt, lasst uns rüberfahren auf die andere Seite. Und dann kam ein großer Sturm. Und dann erlaubt Jesus, zuerst zu rudern, zu kämpfen, zu arbeiten. Aber dann sagt einer der Jünger, Meister, siehst nicht, wie verderben. Und du siehst, plötzlich machen die Lektion durch und sie lernen, wie Jesus dann aufsteht und dem Wind gebietet, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht? Er hat seine Jünger eingeladen, mitzumachen. Und das ist, was Jesus tut. Das ist die Schule Gottes, von der ich heute Morgen spreche. Er hat eingeladen, mitzumachen, dabei zu sein, hat mitgemacht, mit eingeladen, komm, heute machen wir Heilungsgottesdienst, da kommen ein paar Leute, jetzt legst du Petrus die Hände auf, und jetzt, Johannes, machst du das, und Thomas, du machst es jetzt. Ja, steht zwar nicht so in der Bibel, aber der Herr sandte seine Jünger aus und sagt, ich werde in der Stadt und der Stadt kommen, bitte bereite den Boden vor. Er hat sie beteiligt, hat sie bevollmächtigt, er hat sich in die Jünger hinein investiert, der weiß er selber. Und am Schluss konnte man nicht mehr erkennen, war das jetzt Jesus oder war das der Petrus. Und wenn wir soweit sind, wenn die Menschen nicht mehr erkennen, wer das gewesen ist jetzt genau, der Herr, der Heilige Geist oder Jesus oder der Mensch hier. Christen sind zuerst mal Jünger. Sie waren mit Christus und sie haben Christus kopiert. Sie sind in Christus aufgegangen. Ja, wir müssen in Jesus aufgehen, so wie Sauerteig. Verstehst du, geht er plötzlich auf und dann wird er ganz groß. Du gehst in Jesus auf, wenn der Geist Gottes, der Geist, der Jesus von den Toten aufweckt, hat, dich anfängt lebendig zu machen. Das ist Nachfolge. Menschen, die nur Fernsehgottesdienste konsumieren, die wissen von dem Leben Jesu viel. Die haben schon die 10 Gebote gesehen, was weiß ich, alle möglichen Filme. Die wissen ganz genau, die kennen das. Aber weißt, es ist was anderes, dabei zu sein, miterlebt zu haben. Selbst dabei sein, wie Gott aus mir eine neue Kreatur gemacht hat. Das Leben mit Jesus geschieht nur in der Gemeinschaft mit Jesus. Im Umgang mit Jesus, in der Nähe Jesu. Heutzutage kannst du Sex im Fernsehen haben oder im Internet. Verstehst du, da musst du auf den Knopf drücken und kannst Sex haben. Aber das geht, weißt du, da wird konsumiert. Und am Schluss gibt es nur perverse Leute da draus. Und genauso ist es auch mit dem Glauben. Am Schluss gibt es perverses Christentum. Viele sind geistlich, religiös, pervers geworden. Ihre Fantasie geht durch. Und du merkst, das funktioniert gar nicht. Das, was die da sagt oder der sagt, das funktioniert gar nicht. Und das kann nur funktionieren, wenn du von der Pike auf gelernt hast, mit dem Heiland umzugehen. Heute leiden so viele Menschen unter Einsamkeit, weil sie nicht das tun, was Jesus sagte. Er sagte, kommt her zu mir und dann bist du schon nicht mehr allein und lernet von mir. Er ruft in die Gemeinschaft. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht jemanden, der über ihn steht, der ihm vorbetet, vorsingt, vorsagt. Du brauchst ein Gegenüber. Dein Du braucht ein Gegenüber. Jesus sagt, lernet von mir. Und zwar in Zusammenarbeit mit mir. In Zusammenhang. Weißt du, dann schickt er dich irgendwo hin und er sagt, ich weiß nicht, gebt ihr ihnen zu essen. Verstehst du, da stehst du da. Was soll ich tun? Ich hab's noch nie gemacht. Gebt ihr ihnen zu essen. Jetzt gehen die Jünger rum und suchen, wer hat noch was zu essen hier, damit wir das Essen geben können, damit wir das Essen teilen können und multiplizieren können. Was weiß ich, was wir machen können. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann lernen sie plötzlich mit Jesus, wie man Brote vermehrt. Sie legen die 5 Brötchen in die Hände Jesu, der Heiland bricht es und er verteilt. Und der Petrus rennt und der Johannes rennt und der Thomas rennt und der Nathanael rennt und der Matthäus rennt. Alle rennen und teilen es aus. Und da haben sie gelernt, unser Herr kann alles. Wir müssen nur es in die Hände Jesu legen. Lernet von mir. Gib deine Probleme in die Hände Jesu. Ohne der Gemeinschaft sind wir nur Einsiedler Christen. Sind wir einsame Menschen. Erst in der Gemeinschaft mit Jesus werden wir was Vernünftiges. Wenn du so ein Säulenheiliger bist, gab es genug in der Kirchengeschichte, weißt du nur, ich und der Heiland, das reicht nicht aus. Wenn du mit Jesus gehst, ich sag dir, ich warne dich, überleg dir, was du tust. Wenn du Ja zu Jesus sagst, bist du plötzlich in einem extremen Kreis. Da sind Zeloten dabei, da sind Pharisäer dabei, da sind Liberale dabei, da sind Konservative dabei. Verstehst du, da ist alles dabei. Guck mal, die 12 Jünger Jesu. Da ist ein Judas dabei. Da ist aber auch ein Petrus dabei, der immer Mund offen hat. Und immer ich. Und da sind so Schmeichler mit da dabei. Wer ist der Größte im Reich Gottes? Wundere dich nicht, wenn du in der Nachfolge Jesu kommst, du kommst in die Familie Jesu und die Familie Jesu besteht aus lauter Extreme. Tut mir leid, ich sage euch die Wahrheit, ich weiß, wie es aussieht. Lad Jesus nicht ein, in dein Haus zu kommen, plötzlich essen die alles auf, der Kühlschrank ist leer. Ist es gefährlich, Jesus einzuladen? Denk an Nathanael, der Nathanael macht eine Hochzeit in Kana, das war die Hochzeit von ihm. Da steht, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Betet diese Gebete nicht. Weißt du, der Herr Jesus kommt nie allein. Nicht nur, dass er Engel mitbringt und dass er den lieben Gott mitbringt. Der Herr Jesus bringt eine ganze Bagage mit. Entschuldigung. Mindestens 70 Jünger hat er damals zu der Zeit gehabt. Und die kommen und die essen und die trinken und spachteln. Und plötzlich der Wein geht ihnen aus. Und du siehst, was passiert. Plötzlich ist alles leer geputzt. Die Teller ausgeleckt. Die Kelche ausgetrunken. Du erlebst aber Wunder. Ich sag dir, du erlebst Wunder auf der Seite. Du erlebst zuerst mal die negativen Wunder. Es gibt auch negative Wunder, dass alles leer ist. Alles aufgegessen, bis zum Rest. Da ist nicht einmal was übrig geblieben. Das ist das erste Wunder, was du erlebst. Du erlebst eine Pleite. Das ist, wenn du Jesus einladest. Lernet von mir. Ohne der Gemeinschaft der Heiligen wirst du komisch, einseitig. Single oder Solo-Christen werden komische Menschen, die werden schwierige Menschen, unumgängliche Menschen, mit denen kannst du nichts anfangen, die darfst du nicht angucken, da musst du immer schön vorsichtig so auf die Seite gehen und sagen, Pastor, bleib ruhig. Ja, Solo-Christen. Wie entstehen Single-Christen? Weißt du, es sind meistens entwurzelte Christen. Da gefällt es ihnen nicht und da gefällt es ihnen nicht und dort gefällt es ihnen nicht und das gefällt nicht. Und so werden sie, Einzelgänger, und sobald es ernst wird, verstehst du, siehst du nicht mehr, oder sie schalten ab, sind nicht mehr dabei. Viele dieser Single-Christen sind U-Boot-Christen. Sobald was Kompliziertes kommt, und Schwieriges kommt, oder eine Unmöglichkeit kommt, immer abtauchen. Sie weichen Konflikten aus, sind konfliktscheue Menschen, anstatt dass sie Konflikte lösen. Bleibe in der Schule Gottes, löse deine Konflikte, die da sind, egal was es ist. löse die Konflikte. So viele Christen sind geistliche Beduinen, Wanderchristen. Weißt du, viele sind sogar Kuckuckschristen. Da legen sie ihr Ei und dann schnell woanders und erzählen da Blödsinn, erzählen welche Geschichten, erzählen da ihre Sachen und dann gleich wieder woanders. Und dann wundern sich, wenn überall Kuckuck ruft. Lernet von mir, sagt Jesus. Weißt du, was Jesus gelehrt hat? Bleibet. Bleibt am Weinstock. Bleibt bei mir in der Schule. Bleibt bei mir. Dann bist du fruchtbar. Weißt du, wenn du Blumen ständig verpflanzt, die werden nie richtig anwachsen. Bäume, wenn die ständig verpflanzt werden, die werden nie Frucht tragen. Und deshalb haben wir so viele unfruchtbare Christen. Die sind ständig verpflanzt. Mal da ein paar Wochen, mal dort ein paar Monate. Du bist so stark. Und jetzt pass auf. Bleib in der Schule Gottes, lerne in der Schule Jesu. Du bist so stark, wie du den Schwachen gegenüberstehst. Denk drüber nach, lass es zergehen. So wie du dem Schwachen gegenüberstehst, so stark bist du wirklich. Eine Kette so stark wie das schwächste Glied an der Kette. Du bist so stark, wie du dem Schwachen gegenüberstehst. Dem schwachen Bruder, der schwachen Schwester. So viele, die möchten immer stark sein. Aber du bist nur so stark, wie du dem Schwächsten gegenüberstehst. Denk drüber nach. Lernet von mir. Und deshalb lehrt uns die Bibel, nehmt euch der Schwachen besonders an. Nicht der Faulen, der Schwachen. Wo das nicht kapiert, wo dem nicht, das nicht einleuchtet. Du wirst nicht gemessen an deinem Singen, du wirst nicht gemessen an deinem Gebet, du wirst nicht gemessen an deinem Bibelwissen, wie viele Bibelsprüche du auswendig kannst. Du wirst gemessen, wie bist du so einem schwachen Bruder, zu einer schwachen Schwester? Kannst du die tragen? Du wirst gemessen an dem Verständnis, an der Sympathie für die Schwachen. Das ist heute nicht populär. Wir suchen nur perfekte Leute. Gesunde Leute, starke Leute. Aber Jesus liebt die Schwachen. Er kam nicht für die Gesunden, für die Reichen. Er kam für die Armen, für die Schwachen. Und dann sagt der Herr Jesus, Matthäus 25, was ihr dem Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Dein Verhältnis zu den Geringsten, zu den Doofen, zu den Blöden, zu den Hilflosen. Die Kerle möchten, die schreien und beten und dringen, aber die kommen nicht durch. Wie stehst du denen gegenüber? Ein Jünger Jesu, das ist, was uns Jesus lehrt. Bleib in seiner Schule, lauf nicht davon. Woanders wirst du nicht lernen. Was du nicht bei hier gelernt hast, wirst du woanders auch nicht lernen. Im Gegenteil, du kriegst doppelt so viel Stress und doppelt so viele Probleme. Wirst du, der lauf nur weg. Du kommst vom Regen in die Traufe. So, ein Jünger Jesu muss vieles schlucken. Das musst du lernen. Du musst vieles dir gefallen lassen. Du musst Kritik schlucken, Beleidigung schlucken, du musst Kränkungen schlucken, du musst Ablehnung schlucken, du musst Misserfolge schlucken, du musst Verachtung schlucken, du musst so vieles verschmerzen, du brauchst einen großen Schlund. Entschuldigung, aber das ist es. Du bekommst in Nachfolge so viel, das was dir auf einwirkt. Die ganzen Ärgernisse. In der Schule Jesu lernst du demütig zu sein, sanftmütig und demütig war der Herr Jesus. Da lernst du, deinen Stolz abzubauen. Weißt du, das ist das Problem der Menschen, der modernen Menschen. Der Teufel war stolz, das ist seine Krankheit gewesen, deshalb ist er gestorben oder aus dem Himmel gefallen. Er war stolz und er hat uns angesteckt mit dieser Seuche, mit dem Stolz. Und so viele Menschen haben sich ruiniert, sind geistlich krank geworden durch Stolz. Jesus hat sich nirgendwo bedauert und sagt, Geschwister, schaut mich an, was ich alles ertragen muss. Die verachten mich, die demütigen mich, die kreuzigen mich. Nein, er hat nirgendwo gejammert, geklagt, hat sich nirgendwo beschwert. Auch nicht mal bei seinem himmlischen Vater. Er hat zwar gerungen und gebetet, dass der Kelch vorbeigehen würde, aber er sagt nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus lehrte ein Leben des Verzichts. Lernet von mir. Ich weiß nicht, warum ich das alles so sage. Aber Jesus lehrte ein Leben der Selbstverleugnung. Er verzichtete auf die ganzen Herrlichkeiten, auf alle Segnungen des Vaters, auf den Dienst vor den Engeln. Er sagte, ich könnte eine Legion oder 10 Legionen von mir aus anfordern und die Engel würden kommen und die werden da schön durchblasen. Von wegen. Er hat verzichtet auf den Dienst der Engel. Er verzichtet auf äußere Beweise. Als der Teufel kam und sagt, lass die Steine zu Brot werden. Danke. Er hat verzichtet auf alle Reiche, dass sie ihm zufallen und zufliegen. Sagt danke. Er hat keine Show abgezogen. Er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Kommt zu mir, sagt er, lernt von mir. Nehmt auf euch mein Joch. Und dann, ich will euch erquicken. Verrückt. Verrückt. Und nochmals verrückt. Lernet von mir. Ein Lehrer muss mehr wissen, als die Schüler wissen. Und wenn der Schüler mehr wissen als der Lehrer, dann kann er heimgehen und stempeln. Oder in Rente. Bleib in der Schule Gottes, in der Schule Jesu. Ich ermutige dich, auch wenn es schwer ist, selbst wenn du aufgeben willst und schon die Koffer gepackt hast, und selbst wenn schon alles aussichtslos ist, bleib in der Schule Jesu. Auch wenn du Dinge nicht verstehst. Ich komme zu meinem Freund Elia. Ich mag den Elia. Der war so menschlich. 1. Könige 19, Vers 1 und folgende Verse. Elia, voller Kraft, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit. Verstehst du? So steht er dort auf dem Karmel. Und jetzt heißt es hier, Ahab wurde berichtet, alles, was der Elia getan hat. Und Jezebel war verrückt plötzlich, was Elia getan hat. Meine Baalspropheten, meine Baalspriester hat er alle geköpft. Und Jezebel sandte einen Boten, die kam nicht einmal selbst rüber, zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit ebenso dich umbringe, wie du eines dieser Baalpriester umgebracht hast. Nur ein Bote. Verstehst du, da kam nicht diese Prinzessin oder Königin und sagte, pass auf, morgen. Nein, ein Bote. Deshalb achte auf die Nachrichten, die du hörst. Und was du damit machst, wie du damit anfängst. Hier, wir lernen. Und da packte Elia die Angst. Verstehst du, so kommen Depressionen. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Juda, ließ er einen Diener zurück und sagte, bleib du hier. Und er wanderte weiter in die Steppe hinein. Verstehst du? Es reicht mir. Ich habe für Gott geeifert. Und dann setzt er sich unter einem Ginsterstrauch, lese ich hier, und wünschte sich den Tod herbei. Oh Gott, ich will sterben. Aber so schnell geht das Sterben gar nicht. So schnell geht es nicht. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Herr, ich kann nicht mehr. Das ist in der Schule Jesu. Zuerst mal großer Sieg. Und ich sage dir eine große Wahrheit, ob du glaubst oder nicht, nach jedem Sieg, nach jedem Triumph, nach jeder Heilung, nach jeder Segnung, nach jeder Herrlichkeit kommt die Jezebel. Dein Kopf wird morgen rollen. Und Elia, er betet. Pass auf, was du sagst. Gut, dass Gott nicht alle Gebete erhört, Gott sei Dank. Ich bin so dankbar Gott, dass er nicht alle Gebete erhört. Und Elia sagt, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und dann legt er sich unter dem Ginsterstrauch und schlief ein. Er ist nicht gestorben, er schlief nur ein. Gut, dass es Engel gibt. Und ich bin Gott dankbar. Da wurde kein Diener mehr erreicht. Sein Diener hat er schon weit zurückgelassen. Aber die Engel Gottes gehen mit uns mit. Und der Engel Gottes trat und weckte ihn und sagt, Elia, steh auf und iss. Und Elia schaute sich um. Da war doch niemand. Aber der Herr war mit ihm. Der Herr hat ihn nicht verlassen. Und das ist die Schule Jesus, der Herr Jesus geht mit dir mit, auch unter dem Ginsterstrauch. Und bei uns vielleicht unter der Eiche. Verstehst du, oder wo du liegst? Verstehst du, ich will sterben, bin ich besser? Nein. Und er streckte seinen Kopf raus, heißt es hier, aus dieser Höhle. Und da war frisches Fladenbrot und ein Krug mit Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Ich will sterben. Ich will sterben. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal auf und sagte, steh auf doch und iss. Denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf, aß und trank, und er machte sich auf den Weg. Und so gestärkt zog er 40 Tage und 40 Nächte ununterbrochen bis hin zum Berg Horeb. Dort ging er dann in eine Höhle hinein und wollte auch sich wieder schlafen legen. Der will sterben, unbedingt, koste was es wolle. Und da hörte er wieder plötzlich eine Stimme, Elia, was willst du hier? Und zu vielen sagt der Herr auch, was willst du hier? Was suchst du da in dieser Höhle? Ich will sterben, Gott. Weißt du, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust. Der Geist ist mir entflohen. Und Elia antwortete, ich habe mich leidenschaftlich für dich, Herr, den Gott Israels und in ganzer Welt eingesetzt. Und die Leute von Israel haben deinen Bund gebrochen. den sie mit, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre zerstört und die Altäre niedergerissen. Und ich bin allein übrig geblieben. Ich allein bin übrig geblieben. Und sie wollen sogar nach meinem Leben. Und wollen mich töten. Elia sah große Wunder. Er sah die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Und trotzdem wurde sein Glaube erschüttert. Das ist die Schule Gottes. Gott lässt es zu. Mach dich gefasst. Auch in deinem Leben wird es nicht anders gehen. Bei mir ging es nicht anders. Sein Glaube wurde erschüttert. Ein Geist der Depression überfiel ihn. Er verließ seine Einstellung, seine Freude, seine Begeisterung. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das war unser Bruder Elia. Auf jedem Schlachtfeld gibt es zwei Fronten. Da, wo Gott siegt, und auf der anderen Seite kämpft der Teufel und setzt alles dran. Wo Gott arbeitet, da arbeitet auch der Teufel. Das musst du dir ja gefasst machen. Wo Gott arbeitet, arbeitet auch der Teufel. Bleib in der Schule. Lauf nicht weg. Leg dich mit dich unterm Ginsterstrauch und leg dich nicht wieder schlafen. Da, wo es einen Himmel gibt, da gibt es auch eine Hölle. Ob du es glaubst oder nicht, mir ist egal. Ich sage es dir. Wo Erfolg gibt es, da gibt es Niederlagen. Deshalb werde ich in den nächsten Tagen diese Predigt mitbenutzen und einsteigen, um dir eine Botschaft zu geben. Mach nicht so viel an deinen Niederlagen rum. Da, wo es Sieg gibt, gibt es auch Versagen. Das gehört zum Leben dazu. Solange Elia unter Gott stand, war er stark. Weißt du, unter dem Herrn, unter dem ich stehe, dem ich diene, Himmel, tu dich auf. Und es passierte. Aber dann plötzlich stand er unter dem Eindruck, die Isebel trachtet nach meinem Leben. Die Isebel. Unter Gott war Elia unschlagbar. Unter Gott. Da war Gott mit ihm und hat ihm geholfen. Und Gott hat seinen Diener nicht aufgegeben. Ich sage euch eine große Wahrheit. Auch wenn du rennst und die Beine unter dem Arm nimmst und noch fliegst, Gott ist mit dir. Gott liebt seine Diener und seine Knechte und Mägde. Elia geht hier durch eine tiefe Frustration. Du musst vorstellen, was das alles ist. Verstehst? Der macht die Hölle durch. Nur weil die da gesagt hat, mit ihrem Kontrollgeist, morgen um diese Zeit. Morgen. Guck mal, der Teufel tut nichts heute, kann nichts heute tun. Der kann nur morgen was tun. Aber morgen ist ein anderer Tag. Ohne Gott wird Elia nicht einmal mit einem Weibstück fertig, wie diese Isebel hier, einer heidnischen Königin. Mit diesem, weißt du, die Frau war schon energisch, dass sogar der Ahab, weißt du, die Isebel sagt, Ahab, leg dich ins Bett, ich mache das schon für dich alles. Verstehst du, die war schon eine Autoritätsperson. Gott will, dass du kühn und mutig bist und in der Schule Gottes lernst du zu widersprechen, zu widerstehen und dich nicht unter dieser Schürze dich zu stellen und sagen, ja, da hat er es gesagt. Nein, Gott ist mit dir. Und Gott hat dann den Elia noch benutzt, dass er diesen Jehu gesalbt hat und diesen Hazael. Und die haben dann diese Isebel erledigt. Du siehst, das hätte alles der Elia tun können. Aber nein, er hat seinen Dienst quittiert und dann musste der liebe Gott drei andere erwecken. Bleib in der Schule und mach deine Arbeit, deine Hausaufgaben, mittags, morgens, abends. Wenn das Volk Gottes nicht mehr gehorcht, dann kommen die Tyrannen. Dann kommen die Zuchtmeister. Wenn das Volk Gottes nicht mehr unter Gott steht, da kommen die Dämonen und die werden aktiv. Weißt du, die Geister, die ich rief, die werde ich dann nicht mehr los. Ich will sterben. Und alle Leute, die ihren Geburtstag verwünscht haben, ob es Jeremia war, ob es ein Hiob war, lies mal, sie haben verwünscht, werde ich bloß nicht geboren. Die haben nur Trouble gehabt in ihrem Leben, bis sie das durchgestanden haben, bis sie das Tal durchschritten haben. Verwünsch nicht deinen Geburtstag. Verwünsch dich nicht, dass Gott dich geschaffen hat, dass Gott dich reingestellt hat. Sag mit Gott werden wir die Riesen fressen wie Brot. Schluss. Aus. Amen. Ich mach weiter, bin noch nicht Schluss. Mach weiter. Weißt du, du musst die Erkenntnis haben, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich in diese Schule hineingebracht hat, diese Lektion dir gegeben hat. Gottes Schule, das ist dein Schicksal. Du hast es nicht rausgesucht. Du hast es nicht herbeigebetet. Lieber Gott, ich möchte durch das Krankenhaus durchgehen, durch das Gefängnis durchgehen, durch, was weiß ich, diese Schwierigkeiten durchgehen. Nein. Aber er lehrt dich. Weißt du, wenn du nicht bei Jesus lernst, dann schickt er zum Doktor. Dann schickt er zu irgendwelchen Menschen. Oder überlässt dir selbst dein Schicksal in deine Hand. Jetzt mach du was. Stärke dich. Weißt du, dann lehrt er durch die Strenge. Gott lehrt. Wenn du nicht in der Schule Gottes bleibst, kriegst du Zuchtmeister. Schicksalsschläge, nennt man sowas vielleicht. Dann kommen Schwierigkeiten, kommen Probleme. Dann kriegst du harte Nüsse, die gehen gar nicht auf. Dann sind plötzlich Fügungen und Führungen, die du gar nicht gesucht hast. Und dann sagt er, jetzt musst du da durch. Hättest du auf meine Stimme gehorcht, dann wärst du einfach durchmarschiert. Hättest du alles gar nicht gebraucht. Es gibt Kinder, die muss man züchtigen. Und es gibt Kinder, denen musst du gar nicht sagen, die wissen schon von selbst alles, was sie machen sollen. Aber manche, die musst du züchtigen. Wir sind alle in der Hand Gottes. Glaub mir das. Und wir können Gott nicht weglaufen. Wir können Gott nicht weglaufen. Also auch, ob du jetzt hörst oder nicht hörst, ist egal. Weil wir können Gott nicht weglaufen. Deshalb, ich rate dir, bleib in der Schule Gottes, bleibe still, sanftmütig und demütig. Bleibe ruhig, lass dir von ihm was sagen. Er meint es bestimmt gut mit dir. Auch diese Situation ist vom Herrn. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen, werde wie ein Hiob. Bleib in der Schule Gottes, nimm seine Weisungen an, auch wenn sie schwer sind. Ich habe gestern gesagt, ich werde heute noch kurz was über Adam sagen. Ich werde über einige Leute sagen, aber meine Zeit ist zu kurz. Weißt du, aber der Adam ist mir, alle haben schon von Adam und Eva was gehört. Der Adam hat sich versündigt und Gott sagt dann einen Fluch über ihn aus. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Dein eigenes Brot, dein hart verdientes Brot. Er war plötzlich auf sich selbst gestellt, weil er auf Gott nicht gehorcht hat. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Und jetzt hör, was Adam sagt, wie Adam reagiert. Adam war in der Erziehung Gottes. Weißt du, dem war es zu wohl im Paradies. Und plötzlich wollte er ganz groß rauskommen, als der Teufel ihm das vorgaukelte. Eins hat er keine Zucht gehabt, er wusste gar nicht, was das ist, aber jetzt muss er selbst erzogen werden, gezüchtigt werden, Dornen und Disteln. Jetzt stand, im Paradies stand er Gott so nah, wie kein anderer Mensch hier gestanden ist. Gott, er hörte Gott von Angesicht zu Angesicht. Ein Zustand, was später nie ein Mensch je erlebt hat. Und als er in die Übertretung fiel, brach die Zeit der Zucht, der Erziehung an. Für Adam war das eine ganz neue Situation. Er wurde aus dem Paradies vertrieben und der Engel stand mit seinem feurigen Schwert. Kommst nicht mehr zurück. Lies diese Geschichte nach. Obwohl er außerhalb vom Paradies war, war er trotzdem noch immer im Willen Gottes. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Adam hat sich dem Willen Gottes unterworfen. Und das ist, wie wir reagieren sollten. Uns dem Willen Gottes wird erworfen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich werde Dornen und Disteln ernten. Und ich werde aus Dornen und Disteln einen tollen Saft machen. Ich werde aus Dornen und Disteln Kuchen backen. Ich werde aus Dornen und Disteln mir ein Gericht zubereiten. Weißt du, der Dornen und Disteln einfach als seine Chance, als seine Gelegenheit genommen, dass Gott ihm nicht alles weggenommen hat. Wenigstens Dornen und Disteln hat er ihm übrig gelassen. Er wusste, es hat keinen Wert, gegen Gott zu rebellieren. Und ich sage dir auch, eine Botschaft, eine Wahrheit. Es hat keinen Sinn, wenn du gegen Gott aufmotzt. Adam wusste, es hat keinen Wert. Ich bin betrogen worden, bin reingelegt worden. Und er lernt jetzt, den Fluch in Segen zu verwandeln. Und Geschwister, jeder Fluch kann in Segen verwandelt werden und jeder Segen im Fluch. Es liegt in unserer Hand. Jeder Fluch kann in Segen verwandelt werden und jeder Segen im Fluch. Und er fügt sich dem Fluch. Er fügt sich der Situation. Und er macht aus der Situation das Beste. Jetzt werden wir pflügen, wir werden Pflüge entwickeln, wir werden Ochsen vorspannen und wir werden arbeiten. Er nahm diesen Fluch aus der Hand Gottes, ist Gott ergeben. Er sah seine Machtlosigkeit, obwohl er nicht schuld an der ganzen Geschichte war. Die Schlange war schuld, der Teufel war schuld. Aber er sagt, jetzt ist mir passiert, jetzt kann ich nicht anders. Die Eva hat mir eingebrockt, jetzt machen wir beide zusammen etwas draus. Es wäre nicht passiert, wenn er die Eva nicht gehabt hätte, aber das ist so egal. Unter der Eva ist jetzt dieses Todesurteil ausgebrochen und er nimmt das Todesurteil an. Und während Gott ihn verflucht, Dann heißt es einmal, und er erkennt die Eva und sie gebiert ihm den ersten Sohn. Und sie ist Mutter des Lebens. Obwohl der Tod auf der einen Seite steht, macht er aus dem Fluch einen Segen. Das ist Mutter der Lebendigen, die Eva. Er nennt sie Mutter des Lebens. Jetzt mussten die Menschenkinder auch aus ihrem Leben ständig permanent überall das Beste machen. Mutter des Lebens. Und der Nachkomme Eva, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Es gab kein Zurück. Und in unserem Leben gibt es immer wieder Situationen, wo es kein Zurück mehr gibt. Lass uns vorwärts gehen. Lass uns das Optimale aus unserem Leben machen. Es gibt kein Zurück. Finde dich mit deinem Schicksal ab. Adam nahm die Zucht Gottes an. Er machte die Strafarbeit, das Nachsitzen, was es auch immer war in der Schule Gottes. Er akzeptierte die Leiden und er lernt jetzt aus der Gnade Gottes herauszuleben. Das ist, was der Adam gelernt hat, unser Großvater. Adam verzweifelt nicht, ist nicht verbittert gegen Gott, gibt sich nicht auf. Denk über die Situation nach. Das steht ganz am Anfang, diese Geschichte von Adam und Eva in der Bibel. Muss gar nicht die Bibel durchlesen. Es ist sehr schwierig, jemanden, der krank ist, aber selbst nicht glaubt, dahin zu bringen, dass irgendwie dann die Lebensweise, das und jenes verändert werden sollte. Weißt du, der sagt, für was? Warum? Der kämpft dagegen, bis Gott ihn dahin bringt, dass es nicht mehr anders geht. Ich muss jetzt mein Leben umändern, ich muss jetzt mich umstellen und so weiter. Und ich muss jetzt versuchen, dieses alles irgendwie in Balance zu bringen mit meinem Leben. Und vielleicht lindere ich noch die Krankheit. Und ich sage dir, wenn du das anstrengst, wenn du dich anstrengst und das Beste gibst, du wirst das gleiche erleben wie der Adam. Man kann damit gut leben. Adam bleibt in der Schule Gottes, stellt sich unter Gott, lässt sich von Gott korrigieren, als Gott ihm ruft, Adam, wo bist du? Er hat versucht, sich selbst zu erhöhen und jetzt hat er eine Patsche. Das liegt da drin. Er hat sein Irrtum eingesehen. Ich dachte, verstehst du, er lügt ja noch dabei. Diesmal seine Geschichte. Aber jetzt ist er da, hat seine Feigenblätter fallen lassen und dafür macht Gott Fälle jetzt, damit seine Blöße zugedeckt wird. Guck mal, der Petrus war auch nicht besser. Der hat seinen Herrn verleugnet. Der Herr hat sogar vorausgesagt, du wirst mich verleugnen. Dreimal sogar, nicht nur einmal. Und dann fragt der Herr ihn, liebst du mich? Und Petrus wurde korrigiert vom Herrn. Saul von Tarsus. Plötzlich stellt sich Jesus auf dem Weg nach Damaskus ihm in die Quere. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Verstehst du? Herr, wer bist du? Er hat schon viel von Jesus gehört, aus all den Zeugnissen. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Mach aus deinem Fluch etwas zum Segen, das Beste. Begegne dem Herrn. Verwandle das alles um und sag, Herr, was willst du, was ich tun soll? Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Alles, was Adam damals im Paradies gewusst hat, gelernt hat, gesehen hat, entdeckt hat, er hat viel gelernt im Paradies und jetzt setzt er draußen, außerhalb vom Paradies, das Gelernte um. Alles, was du im Geist, im Glauben, im Gebet von Gott empfangen hast, setz das draußen jetzt in deinen Alltag um. Geh nach Hause. Das ist das Land, wo Dornen und Disteln wachsen. Gib deinen Kindern das Wissen weiter, dieses Gottesbewusstsein, verwirkliche das so gut du kannst. Und dann der siebte nach Adam, dieser Henoch, sein Urenkel, plötzlich begreift er und plötzlich lernt er, wandelt mit Gott und lebt mit Gott. Die Geschichte geht weiter. Adam hat es weitergegeben, das, was er im Paradies alles gewusst hat. Da ist ein Herr. Alles, was wir heute noch immer wissen, was die Religionen immer noch wissen, ob jetzt die Inkas, die Mayas, die Azteken sind oder die Chinesen sind oder die Papua-Indianer sind oder was weiß ich wer, die haben alle noch ein Gottesbewusstsein. Das kommt alles noch vom Paradies. Verstehst du, kommt alles noch vom Paradies. Und sie haben die Lektionen gelernt, verstanden. Und wer das verstanden hat und kapiert hat, der kann was draus machen. Dann kommt der Abel, der bringt Gott ein Opfer, was Gott gefällt, ein Blutopfer, ein Lamm wird geschlachtet und das Opfer wird von Gott angenommen. Man sieht also, er hat es weitergegeben, er hat es nicht für sich behalten. Und so ist es, wie wir draußen lernen und dann das Gelernte weitergeben. Weitergeben durch unser Leben, dass wir nicht kapitulieren, dass wir nicht aufgeben und den Einfluss der Welt, der ist ja Henoch, weißt du, es war alles hoffnungslos, aber er wandelte mit Gott. Weil er sagte, ich möchte nicht so enden wie mein Großvater. Ich will Gott treu bleiben. Ich bleibe in der Schule Gottes und wir müssen uns wie Henoch einfach nur an Gott halten und Manchmal bleibt uns nichts anderes übrig in dieser gottlosen, gottfeindlichen Welt. Wir bleiben der Schule Gottes. Und dann gehst du weiter, da kannst du Geschichte lesen, nur ganz kurz, ich streife es nur. Der Urenkel Adams, der Noah, plötzlich arbeitet er an der Arche. Weißt du, die Wissenschaftler sagen, es sind etwa 50.000 verschiedene Arten gewesen. Damals nach der Schöpfung hat wenigstens der Arche 5.000 Arten gerettet. Der erste Biologe, der erste Zoologe, das war unser Bruder Noah. Verstehst du, er hat gerettet, der war 500 Jahre alt, als Gott zu ihm sprach. Und dann hat er an der Arche gearbeitet, 120 Jahre. Noah ist ein Diener Gottes hier auf Erden. Weißt du, an die Grundsätze, die der Adam gerettet hat, die er rübergebracht hat, aus dem Paradies, die hat er dann verwirklicht. Und deshalb, geh hin und lerne, tue das Gleiche. Gib weiter, was du gelernt hast. Noah ist uns ein Beispiel für Gottes Geduld, für seine Langmut. Er hat wartend auf das Gericht Gottes und sagt, 120 Jahre muss ich das machen und bauen, aber Gott ist gnädig. Und dann, als die Erde verderbt wurde und dergleichen, er wurde rübergerettet. Auch wenn er nur Fehler gemacht hat. Jeder Mensch macht Fehler, aber jeder ist ein Heiliger vor Gott. Stür dich nicht an die Fehler, dass der mal besoffen war. Siehst du? Der hat zum ersten Mal Gärung erlebt, wie aus Weintrauben Wein wird. Verstehst du? Und dann hat er so getrunken, verstehst du? Und dann war er so happy. Und wir sagen, guck mal, das sind die Christen. Schau nicht auf ein paar Fehler. Guck mal, was der gemacht hat. Der hat 600 Jahre mit Gott gelebt. Er war Gottesfürchtig, er war ein Gerechter. Und ein Fehler, eine Katastrophe macht nicht zu Schanden das Ganze, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Verstehst du? Ein Fehler, Gott schaut gar nicht drauf. Noah blieb Noah und sogar Jesus erwähnt ihn. Noah bleibt Noah. Du bleibst du, wenn du mit Gott lebst und wandelst. Er war in der Schule, er hat was gelernt aus seinen Fehlern. Und es ist so wichtig, dass wir Konsequenzen ziehen aus unseren Fehlern und wissen, wie wir uns verhalten sollen. Bleib in der Schule Gottes. Leute werden von Gott gerufen, um Gottes Werk zu retten, Gottes Werte zu retten, Gottes Ehre zu retten. Das hat alles Henoch und Abel und nur all diese Brüder gemacht. Und Gott rettet seine treuen Knechte und Diener und seine treuen Mägde. Schau das Leben Abrahams an. Gott schult, Gott lehrt. Stell mal vor, zu dir plötzlich, du sitzt da auf dem Balkon und plötzlich kommt da ein Engel und sagt, Abraham, geh aus Ur in Chaldea, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das sagt nicht einmal wo. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Also hier ist Führung. Wir bekommen Impulse von Gott. Ich werde einen der nächsten Gottesdienste über Inspiration predigen. Verstehst du? Bet nicht um Inspiration. Tu das, was du weißt. Geh aus Ur in Chaldea. Fang an, deinen Haushalt aufzulösen. Fang an, deinen Rucksack zu packen, deine Kamele zu satteln. Gott führt uns und er zieht uns schrittweise, Zug um Zug, Stufe um Stufe. Abraham lernt, in Abhängigkeit von Gott zu leben. Herr, und wie geht's jetzt weiter? Bin ich bis hierher gekommen. Und der Herr sagt, jetzt geht's so weiter. Und weißt du, er muss sich jeden Augenblick sich neu von Gott schenken lassen, orientieren lassen. Wie geht's jetzt weiter mit meinem Leben? Wie geht's weiter? Und das ist die Schule Gottes. Gott sagt nicht das, weißt du, von hier bis nach Kanaan, dein Platz, du wirst in Hebron enden. Nein, Gott sagt gar nichts. Schritt für Schritt. Gott führt uns in Abhängigkeit von ihm. Er lehrt uns durch Offenbarungen. Abraham hat so viele Offenbarungen bekommen. Er sieht, seine Nachkommen werden so zahlreich wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer. Gott lehrt ihn durch Führung, durch Offenbarung, durch Inspiration. Er zeigt ihm plötzlich, Abraham, mach dir keine Sorgen, deine Familie, dein Geschlecht wird 400 Jahre lang im Dunkeln in Ägypten sein und ich werde sie wieder aus Ägypten rausbringen. Mach dir keine Sorgen. Und das ist mit Gott leben, sich keine Sorgen zu machen. Nicht nur, was werden wir essen und trinken, sondern um 400 Jahre sogar im Voraus. So zahlreich wie Sand am Meer. Gott zeigt ihm seine Nachkommenschaft und was alles werden soll aus seinem Leben. Gott zeigte ihm, du horch mal, jetzt musst du dich vom Lot trennen. Und du siehst, wie reif Abraham inzwischen geworden ist. Da sagt, willst du links gehen, gehe ich rechts, gehe ich zu rechts, gehe ich links. Mir ist doch egal, verstehst du? Gott ist mit mir überall. Der kommt mit mir überall zurecht. Das ist, wenn du in der Schule Gottes warst, dann am Schluss kannst du sagen, komm, geh nach Sodom, dort ist schön, dort ist Wasser. Sodom wurde damals bewässert, was weiß ich wie, vom Jordanwasser wahrscheinlich. So, geh dorthin, ich bleib hier im Gebirge. Weißt du, er folgt dem Gezeigten, was Gott ihm gezeigt hat. Gott zeigte ihm, und im Geist sah er die Dinge, und im Fleisch muss er das umsetzen natürlich, wie es geht. Abraham lebte als Fremder im fremden Land. Das war die Schule, lauter Ausländer in der Klasse. Im fremden Land, lauter Kanaaniter. Gott zeigte, weißt du, Gott zeigte ihm. Und das war, was Gott erreichen wollte, dass er nicht gegen Gott rebelliert. Ja, wo ist das Land, das du mir geben willst? Nix, außer meine Beerdigungsstätte. Er folgt Gott ohne Einwände, ohne Argumente, ohne Kommentar. Er hält keine Predigt. Weißt du, folge Gott ohne Einwände zu machen. Wenn du schwach bist, dann wirkt Gott. Hör mir zu. Wenn du nichts verstehst, dann wirkt Gott. Wenn du nichts mehr kannst, dann wirkt Gott. Weißt du, sein Leib war erstorben und das von der Sarah auch. Verstehst du? Und plötzlich passiert ein Wunder. Wenn du unsicher bist, Gott wirkt auch. Bleib in der Schule Gottes. Auch wenn du die Aufgabe nicht lösen kannst. Auch wenn es so schwierig ist. Dann frag am Schluss, Herr Lehrer, wie war das? Ich verstehe das Ding nicht. Können Sie mir das nochmals erklären? Weißt du, und dann setzt sich der Lehrer hin und erklärt dir die Dinge. Bleib in der Schule. Behalte deinen Glauben. Gib das nicht auf, auch wenn du nicht mitkommst, wenn alles so schnell geht. Hör, weißt du, die Welt ist eine Testphase für dich. Du wirst erschüttert. Fang an, auch in dunkelsten Stunden an den Herrn zu glauben. Verzweifle nicht das, was du im Licht gesehen hast, was der Herr dir einmal offenbart hat. Nachts am Himmel oder morgens am Ufer. Das wirst du erreichen. Auch wenn du nichts siehst, auch wenn du noch keinen Sohn hast und kein Mädel hast. Verstehst du, du wirst ererben. Und ich werde deine Nachkommenschaft so zahlreich machen. Und heute zählen die Juden Abraham als mein Vater. Die Christen sagen, Abraham ist mein Vater. Und die Moslems sagen, Abraham ist unser Vater. Verstehst du, wie viele Milliarden von Menschen berufen sich auf den Glauben Abrahams? Gib nicht auf. Auch wenn es dir unmöglich erscheint. Auch wenn es jetzt im Augenblick nicht funktioniert. Auch wenn niemand mehr Hoffnung für dich hat. Gib es nicht auf. Bleib in der Schule Gottes. Es wird werden. Ui, Zeit vergeht. Aber ich muss noch hier die Geschichte streifen. Ruth ist in der Bibel auch so ein Beispiel für die zweite Chance. Weißt du, halt dich an der Naomi, halt dich an den Gott Israels, halt dich und hör auf, nicht zu lernen. Denk nicht, ich hab's ausgelernt, ich weiß alles. Halt dich, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Da gibt es noch eine ganze Menge zu lernen. Und sei nicht so stolz, Dinge zu tun, wie auch das, was die Leute liegen gelassen haben. Sammle diese Ehren. Sei nicht so stolz. Ja, das ist unter meine Würde. Ich möchte Vollkorn haben, direkt aus der Dreschmaschine. Nein, halte dich zum geringsten. Knigge, da hat solche Benimmregeln den Leuten gegeben. Verstehst du, manche haben noch zu Hause einen alten Knigge. Wäre es gut, wenn sie lesen würden. Es ist ganz wichtig, der Knigge. Knigge schreibt und sagt, man soll nie vergessen, was die Gesellschaft lieber will. Sie will lieber unterhalten werden, aber nicht unterrichtet werden. Die Gesellschaft will lieber unterhalten werden, aber nicht unterrichtet werden. Weißt du, es wäre schön, ich könnte euch unterhalten, ich könnte euch tolle Geschichten, Zeugnisse erzählen, was Gott da getan hat, dort gewirkt hat und dort. Aber weißt du, wir sollen auch lernen. Und es ist Tragödie unter vielen Christen, sie lernen nicht. Sie streiten sich um des Kaisers Bart. Weißt du, lerne. Weißt du, was du in der Jugend lernst, verstehst du erst im Alter. Ob du es glaubst oder nicht. Deine Jugenderfahrungen, deine Jugendentdeckungen, deine Jugenderkenntnisse in jungen Jahren im Glauben und so weiter, das prägt dein Denken, das prägt deine Vorstellung, das prägt deine Fantasie. Das ist die Basis, worauf dein Leben aufbaut. Deshalb, weißt du, das, was du gelernt hast, manches muss sogar dir aus dem Kopf wieder, diese Flausen, rausgetrieben werden. Moses und Paulus, die mussten beide in der Wüste gehen, damit da ihre Theologie, ihre Philosophie verschwindet. Und in der Wüste müssen sie ganz neu anfangen zu lernen. Aber Herr, ich bin zu was Großem berufen. Nein, bleib in der Wüste bis zum Tag X. Nur in der Schule Gottes, in der Wüste, lernst du was Neues. In der Wüste, wo du sagst, jetzt muss ich mit dem Leben zurechtkommen und überleben. Dort wirst du umgeschult. Dort wirst du in der Wüste umgeschult. Aufs Programm Gottes getrimmt. Die meisten sind heute eigentlich nicht mehr radikal genug. Die möchten den neuen Wein haben, aber die neuen Schläuche müssen auch da sein, in dem der neue Wein gefüllt wird. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon zur gleichen Zeit dienen und niemand kann zwei Herren dienen. Entweder hängt er den einen an und den anderen hasst es. So, nur in der Gegenwart Gottes siehst du dich im Spiegel Gottes, wie du wirklich bist, entweder Gott. Und deshalb in der Schule Gottes werden dir die Augen geöffnet, dein Horizont geweitet, in der Schule Gottes. Plötzlich verstehst du, um was es geht. Lerne, lerne, lerne und nochmals lerne. Du kannst als Kind Gottes nicht genug lernen für deine hohe Bestimmung. Du bist erwählt, Priester und König Gottes zu sein. Du bist für den Thron bestimmt. Lerne, lass dich ausbilden vom Herrn in der Praxis, zu Hause, in der Stille. Weißt du, Stille ist nicht, dass du schläfst und im Bett liegst. Die Stille ist, dass du auf den Herrn hörst. Meine Schafe hören meine Stimme. Wir sind in der Elite-Schule Gottes miteinander. Gott will uns aus diesen ganz festgefahrenen Gleisen rausholen. Gott wirkt im Verborgenen, in der Kammer, im Stillen. Gott sagt zu Elia, zuerst mal verbirg dich, versteck dich, aber dann hau ab und fliehe und tue was und unternimm was. Du siehst, so paradox manchmal. Aber zuerst mal ruft der Herr uns aus der Welt raus, präpariert uns und dann sagt er, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Nochmals Konfuzius, sage es mir und ich vergesse es. Zeige es mir und ich erinnere mich. Lasst mich tun und ich behalte es. Lasst mich tun und ich behalte es. Das, was du tust, das bleibt bei dir. Nicht, was du gehört hast und nicht, was man dir gesagt hat. Das, was ich tue, das behalte ich. Das bleibt in mir. Das bleibt in mir stecken. Wahre Christen sind Täter des Wortes. Das bleibt in mir. Lerne, gegen den Strom zu rudern. Lerne, im Glauben zu leben. Lerne, wie Henoch, mit Gott zu wandeln. Was das alles ist. Seine Umgebung, seine Kinder glaubten nicht an ihn. Die haben ihm ausgelacht. Unser Papa, der spinnt. Der betet den ganzen Tag. Und fragt über den lieben Gott, was soll ich machen? Verstehst du? Der wurde ausgelacht, aber der hat sein Leben gerettet. Wurde plötzlich nicht mehr gefunden. Gottes Plan für uns ist permanentes Lernen. Das ist Gottes Plan. Nur dann können wir erfolgreich unseren Glauben erfahren und dann werden wir Gottesgelehrte. Nicht nur Gelehrte von irgendeiner Schule, sondern Gottesgelehrte. Und mein Appell ist, bleib in der Schule Gottes, auch wenn es schwerfällt, auch wenn du nicht willst, auch wenn es dir nicht passt im Fleisch, bleib in der Schule Gottes. Und du wirst deinen Doktortitel kriegen vom Herrn. Deine Auszeichnung, dein Diploma. Halleluja. Lass uns aufstehen. Lass uns ins Gebet gehen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du uns eingeladen hast. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Und lernet von mir. Herr Jesus, bitte hilf uns, dass wir willig sind zum Lernen, bereit sind zum Lernen, dass wir lernbereit sind, dass wir nicht so stolz sind, etwas von dir anzunehmen, deinen Weg zu gehen, deinen Weg anzuerkennen, deinen Willen zu tun, Herr Jesus. Du hast gelernt auch hier auf dieser Erde, als du warst. Du nahmst zu an Weisheit und Gnade. Herr Jesus, du hast gelernt beim Vater Josef und Mutter Maria zu dienen, gehorsam zu sein, in Niedrigkeit zu leben, obwohl du der Sohn Gottes warst, der Allmächtigste und der Ewige. Du hast im Sandkasten gespielt, Herr Jesus. Du hast dich erniedrigt, du warst sanftmütig und demütig. Herr, hilf uns, von dir zu lernen heute Morgen. Amen.